Nur 13 Minuten. Hinter diesem Halbsatz verbirgt sich eine historisch gewordene Tat eines einzelnen Überzeugungstäters im November des Jahres 1939. Ich habe den Krieg verhindern wollen, so sein Leitspruch an diesem 8. November. 2 Monate und eine Woche nach dem Ausbruch des zweiten von Deutschland und seinen Mörderweltmachtfantasien angezettelten Weltkrieges. Erst in der jüngeren Vergangenheit hat das Münchner Bürgerbräu-Keller-Attentat auf Adolf Hitler Eingang in die offizielle Geschichtsschreibung gefunden. Doch dazu später. Es geht in diesem Beitrag also um Georg Elser mit vollem Namen Johann Georg Elser, dem Initiator und Ausführenden des Hitler-Attentates von 1939, das lange der einzige ernsthafte lebensbedrohliche Anschlag auf Hitler bleiben sollte. Geboren 1903 in Württemberg, lernte Elser das Schreinerhandwerk und arbeitete Ende der 20er Jahre in einer Uhrenfabrik, was im Zuge des Attentats auch eine Rolle spielen sollte. 1928 und 1929 war er Mitglied im Roten Frontkämpferbund der KPD, war aber nicht wirklich politisch engagiert. Ein antifaschistisches bzw. antinazistisches Bewusstsein war jedoch tief ausgeprägt. Dem Aufstieg der Nazis stand er skeptisch, also ablehnend gegenüber, verweigerte zum Beispiel den Hitlergruß und missachtete die braune Propagandaschlacht. Nach Kriegsausbruch reifte sein Vorhaben, dem Grauen ein Ende zu setzen. Ernsthafte widerständige Verbündete konnte er nicht erkennen. Die individuelle Tat schien ihm die sinnvollste Variante. Im Gedenken an den Hitler-Ludendorff-Putsch, mit dem Hitler bereits 1923 konkret am 8. und 9. November das erste Mal ernsthaft und gewaltsam die Regierungsmacht an sich zu reißen versuchte, sollte auch 1939 im Münchner Bürgerbräukeller eine Jahrestagsrede von Hitler selbst stattfinden. Dieses Ereignis gedachte Elser auszunutzen, indem er in die Säule hinter dem Rednerpult eine Bombe mit Zeitzünder einbauen wollte. Bereits ein Jahr vorher fasste er den Entschluss und bereitete sich in dieser Zeit sorgfältig vor. Als Hilfsarbeiter in einem Steinbruch anheuern, besorgte er sich nach und nach den notwendigen Sprengstoff. Er mietete sich eine Werkstatt in München, ließ sich in den Wochen vor dem Anschlag über Nacht in den Bürgerbräukeller einschließen und höhlte währenddessen die besagte Säule aus. Seine langjährige Tätigkeit in der Uhrenfabrik half ihm, den Zeitzünder zu bauen. Pünktlich 21.20 Uhr explodierte die Bombe am 8. November 1939. Doch Hitler hatte den Ort frühzeitig verlassen. Aufgrund des schlechten Wetters musste der Führer mit dem Zug statt dem Flugzeug weiterreisen. Durch das Attentat selbst kamen 8 Menschen, 7 davon Mitglieder der NSDAP, ums Leben. Georg Elser selbst war inzwischen auf dem Weg in die Schweiz. Eher zufällig wurde er noch auf deutscher Seite vom Zollgrenzschutz gefasst. In seinen Taschen fanden sich eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers, ein Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes, Aufzeichnungen über Rüstungsproduktionen sowie einige Teile des Zeitzünders. Das Attentat und die Festnahme wurden natürlich zusammengeführt. Nach der Überführung begannen die Verhöre und in der Nacht vom 13. zum 14.11. gestand Georg Elser seine Tat. In der Folge wurde er als Sonderhäftling ins KZ Sachsenhausen deportiert, lebte dort vollkommen isoliert und unter ständiger Bewachung von SS-Männern. Anfang 1945 wurde er in das KZ Dachau verlegt. Als die Niederlage des nationalsozialistischen Regimes bereits auf der Hand liegt, wird auf spezielles Geheiß von Hitler selbst die Ermordung von Elser angeordnet. Vor und auch nach 1945 ranken sich verschiedene Theorien um das Elser-Attentat. Es kann nicht nachvollzogen werden, dass ein einzelner Mensch aus Überzeugung und mit unglaublichem Kraft- und Planungseinsatz eine solche Tat vollbracht hat. So hieß es, dass der britische Geheimdienst, die polnische Untergrundbewegung zusammen mit der Londoner Exil-SPD, der Hitlergegner Otto Strasser oder andere Zusammenhänge den Anschlag initiiert hätten und Elser quasi nur eine Marionette gewesen wäre. Fest hielt sich auch die Theorie, dass Georg Elser selbst Mitglied der SS gewesen wäre und die Nationalsozialisten das Attentat selbst inszeniert hätten. Im Nachkriegsdeutschland wurden diese Erklärungsmuster weiter kolportiert. Erst in den 60er Jahren wurden die Elser-Verhörprotokolle gefunden und aufgearbeitet. Zum Thema und vor allem auch zu den Debatten um Georg Elser sprach ich mit einem Mitorganisator der Ausstellung »Ich habe den Krieg verhindern wollen« über das Leben und Wirken von Georg Elser, die zurzeit im Linksnet in der Brunner-Eschenstraße 3D in Leipzig-Konwitz zu sehen ist. Was macht die Figur Georg Elser eigentlich so
bedeutsam, neben den, wir kennen das alle, offiziös gefeierten Widerstandskämpfern à la 20. Juli 44, Sophie Scholl und so weiter.
Ja, das sind natürlich die Namen, die man immer hört, wenn es um antifaschistischen oder Widerstand überhaupt in Deutschland vor 45 ging. Ich denke allerdings, dass es vor allem einen großen Unterschied gibt, irgendwie vor allem in der Betrachtung der Nachkriegszeit der Figur Georg Elser zu den anderen genannten Figuren. Und zwar denke ich, dass einfach Elser bis vor 10, 15 Jahren nicht in der Form gewürdigt wurde, wie es ihm eigentlich zusteht. Man muss dabei natürlich betrachten, dass er auch einer der wenigen war, die es wirklich beinahe hinbekommen hätten, Adolf Hitler zu töten. Ich denke, dass der Unterschied der ist, dass Georg Elser sich einfach durch die Tat und seine Person schlecht vereinnahmen lässt durch gesellschaftliche Institutionen. Der 20. Juli war sehr wichtig, um die Verbrechen der Wehrmacht zu relativieren und eine neue Bundeswehr zu schaffen. Der Widerstand um Sophie Scholl war wichtig, um eine antifaschistische intellektuelle Bewegung in Deutschland zu skizzieren. Die Taten von Niemöller und Bonhoeffer waren wichtig, um die Kirche in einem relativ antifaschistischen Licht darzustellen. Und genau dafür lässt sich halt Georg Elser und seine Tat nicht verwenden, weil Georg Elser das Sinnbild dafür ist, dass auch der Normalbürger aus kleinen Verhältnissen, in Anführungszeichen, die Möglichkeit hatte, eine Analyse der Gesellschaft durchzuführen und daraus seine Schlüsse zu ziehen, was er dann ja auch getan hat. Also ist Elser gegenüber den anderen Figuren, die genannt wurden, eigentlich das handelnde, denkende Subjekt, was man bei den Gruppierungen um 20. Juli ja nicht sagen kann. Also ließ er sich aber in der Nachkriegszeit auch sehr, sehr schlecht für eben diese Relativierung der Vergangenheit gesellschaftlicher Institutionen im Faschismus benutzen. Ich denke, dass er zudem weiterhin sehr gefährlich war, weil er zum einen jegliches totalitäre Regime oder jegliches Regime, was auf einer Objektivierung von menschlichen Beziehungen basiert, in Gefahr bringt, dadurch einfach, dass er als Individuum diesen Schluss gezogen hat. Das andere ist natürlich, dass Georg Elser in der Nachkriegszeit auch nicht sehr gern gesehen war, schon alleine deshalb, weil er diesen Nachkriegsmythos des Deutschen, der nichts wusste und nichts gesehen hat und nichts mitkriegen konnte, einfach in Frage stellt durch das, was er getan hat.
Da ist ja auch relativ symptomatisch für das, was du gerade gesagt hast, dass das immer versucht wurde, ihm irgendwelche Auftraggeber sozusagen hinten anzustellen, also dem nicht Rechnung getragen wurde oder nicht geglaubt wurde, dass er wirklich so eine individuelle Tat vollbracht hat. Wie ist es denn dann überhaupt möglich geworden oder wie wurde es geschafft, das zu belegen?
Also schon wenige Tage nach dem Attentat auf Hitler, als Elser gefasst wurde und es klar war, dass er der Urheber dieses Attentats war, gab es ja sehr schnell den Mythos um ihn, dass er nur eine Marionette des britischen Geheimdienstes gewesen sei. Später kam auch ein großes Gerücht dazu, dass er nur der Handlanger von Otto Strasser gewesen sei, also es sich um einen NSDAP-internen Machtkampf gehandelt habe. Dann kam die Version dazu, die sich unter anderem auch auf die Aussagen von Martin Niemöller stützt, dass Georg Elser eng mit der Gestapo zusammengearbeitet hatte, also eine Figur eines Attentats in Anlehnung an die Geschichte um den Reichstagsbrand. Deutlich wurde eigentlich die Alleintäterschaft von Georg Elser und die Tat an sich und die Figur, wie er heute auch dargestellt wird, ich meine mittlerweile auch von der offiziellen Seite, das, was wir hier zeigen, ist ja die Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, kam dadurch, dass der Historiker Lothar Gruchmann Ende der 60er Jahre angefangen hat, die Verhörprotokolle von Georg Elser zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Und daraus wurde sehr schnell ersichtlich, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, die sich um die Tat von Elser gerankt haben, hinfällig sind.
Immer noch in jüngster Zeit gab es Debatten um die Elser-Tat, also ganz konkret im Hannah-Arendt-Institut in Dresden, das Institut für Totalitarismusforschung, gab es einen sogenannten Elser-Streit. Kannst du kurz vielleicht umreißen, was da passiert ist?
Also am 8. November 1999 wurde von einem Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Institutes, Lothar Fritze, ein Artikel zum Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau. In diesem Artikel spricht der Historiker Fritze Elser auf einer ethisch-moralischen Diskussionsbasis die Legitimation ab, diesen Tyrannenmord an Hitler durchzuführen, weil er damit zum einen unschuldige Menschen in Gefahr gebracht hätte. Man muss sich dabei bei dieser Aussage natürlich vor Augen führen, dass Elser in seiner Vorbereitung extra den 8. November gewählt hat, der Jahrestag des Hitlerputsches von 1923 gewesen ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass auf jeden Fall im Auditorium dieser Veranstaltung unschuldige Menschen sitzen, relativ gering war. Also es ist schon eine sehr große Abschätzung auch bei ihm in seiner Tat gab, wen er in Gefahr bringt. Zum anderen spricht Fritze ihm in diesem Artikel die nötige politische Weitsicht ab, diese Tat durchzuführen. Daraufhin gab es im Hannah-Arendt-Institut einen medial sehr großen Aufschrei nach diesem Artikel, quer durch die Bank auch der bürgerlichen Presse, der auch irgendwie darin mündete, dass die Nachlassverwalterin von Hannah Arendt erwogen hat, dem Institut den Namen zu entziehen. Daraufhin kam es eigentlich zu dieser großen Zweispaltung des Hannah-Arendt-Institutes. Die Sollbruchstelle, die wahrscheinlich vorher vorhanden war, ist damit eigentlich aufgebrochen. Also es gab diese Skandalisierung des Artikels, woraufhin der Institutsdirektor Henke den Mitarbeiter Fritze, ich glaube, gefeuert hat, worauf dieser protegiert wurde vom Co-Institutsdirektor Uwe Backes, der wiederum einen großen Protégé in Matthias Rössler, dem Kultusminister von Sachsen, ein CDU-Mitglied, hinter sich hatte, worauf also innerhalb des Instituts eine große Zwei-Fronten-Bildung zwischen diesen verschiedenen Polen sich entwickelt hat. Man muss dazu noch anführen, dass der Co-Institutsdirektor Backes auch großen Rückhalt bei Eckart Jesse, in solchen renommierten Historikern, gefunden hat, die ja ganz gezielt eine gewisse Form von Geschichtsrevisionismus betreiben. Ich denke, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und dieser Elsa-Streit war der Auslöser dafür, dass dieses Institut eigentlich zerbrochen ist, was dazu führte, dass es einen neuen Institutsdirektor gab, oder der wurde eingesetzt dann später, der Herr Bézier, der unter anderem dadurch von sich reden machte, dass er Scientology-Mitglied ist und das Hannah-Arendt-Institut in Dresden weiter in eine politische Richtung gebracht hat, die sehr nah an rechtskonservativen bis neurechten Kreisen um die junge Freiheit zu finden ist.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und am Ende noch ein Hinweis. Noch bis zum 20. März mindestens ist im Linksnetz im Politik- und Kulturbüro in der Bonner Eschenstraße 3D eine Ausstellung über Georg Elser und das Hitler-Attentat zu sehen. Geöffnet ist sie jeden Montag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr und samstags 11 bis 14 Uhr.